Was Hunde wirklich brauchen, der Kynagogik-Podcast mit Karin Jansen.
Ein herzliches Moin vom Deich. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich bin Karin Jansen, die Gründerin von Kynagogik, bedürfnisorientierte Hundehaltung und Erziehung. Ich habe für über 20 Jahren die Hundeschule Stadt Mensch Hund gegründet und seit rund 10 Jahren bieten wir im Institut für Kynagogik Ausbildung rund um das Thema Hund an. Und wie ihr hören könnt, bin ich leider etwas erkältet. Ich hoffe, es geht mit der Stimme. Es tut mir sehr leid. Ja, aber wir machen einfach weiter. Ich freue mich sehr, dass im September unsere Kynagogik-Basisausbildung startet. Ihr könnt jetzt oder auch zu einem selbstgewählten späteren Zeitpunkt einsteigen. Später dazu noch mehr. Nur aus gelebter Erfahrung, fundiertem Wissen und einer offenen, wohlwollenden Haltung kann wahre Kompetenz entstehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam die Welt unserer Hunde noch zufriedener, erfüllter und entspannter machen können. Heute werden wir uns mit dem absolut spannenden, wichtigen, alles durchdringenden Thema, die erste Bindung, Jackpot oder Fehlstart beschäftigen. Mach es dir also gemütlich, spitz die Ohren und lass uns beginnen. Ja, warum ist Bindung eigentlich so wichtig? Also wenn wir an den vorangegangenen Podcast denken zum Thema Urvertrauen, wenn wir an Themen denken wie Resilienz zum Beispiel, also das gehört ja zum Thema Trauma, auch das hatten wir schon als Jackpot. Oder wenn wir insgesamt an das Thema Bedürfnisse denken, dann ist Bindung ein ganz zentrales Thema. Und deswegen würde ich mich damit heute gern beschäftigen. Am Anfang steht natürlich die Frage, was ist Bindung überhaupt? Also im Englischen gibt es da nicht, also gibt es, und das finde ich eigentlich sehr gut, eine Unterscheidung zwischen dem, was der Welpe zeigt und was die Mutter zeigt. Bei uns wird immer von Bindungsverhalten gesprochen, aber im Englischen wird das sehr schön unterschieden. Da spricht man von Attachment, das heißt, dass der Welpe von Geburt an Bindungsverhalten zeigt. Also das heißt, der macht Töne, der hat nähert sich der Mutter an und der versucht damit, also unbewusst, das ist ein angeborenes Verhalten, der versucht damit, Fürsorge und Versorgung der Mutter auszulösen. Das heißt, wenn ein Welpe quietscht oder jammert oder krummelt oder unruhig ist oder so, dann reagiert die Mutter im normalen und optimalen Fall. Und das wird dann als Bonding beschrieben. Das ist, kann man beschreiben als feinfühliges und verlässliches Eingehen der Mutter auf die Bedürfnisse des Welpen nach Fürsorge und Versorgung. Und wie das bei Menschen auch so ist, in der ersten Zeit, also als Saugwelpe beziehungsweise als Säugling, ist man ja total abhängig von der Fürsorge und der Versorgung. Und es reicht nicht, dass nur versorgt wird. Es reicht nicht nur Milch und Wärme zu bekommen, sondern es geht eben auch um Körperkontakt, um das Herstellen von körperlicher Nähe, um Geborgenheitsgefühle etc. Und dafür braucht es halt eine Feinfühligkeit im Sinne von Mutter muss wissen, was Welpe oder Kind braucht. Und das ist gerade wenn, naja gut, ich sage jetzt mal erfahrene Mütter, sind da sicherlich etwas routinierter, die wissen, was die Kleinen brauchen. Und am Anfang ist es aber sicherlich erstmal ein Kennenlernen und auch der Welpe braucht eben die Erfahrung. Wenn ich mich äußere, dann kommt da verlässlich etwas. Man kann sich vorstellen, wenn ich komplett und total abhängig bin und nicht auf meine Bindungssuche bzw. mein Attachment reagiert wird. Das heißt, ich habe Hunger und ich quäke in irgendeiner Form. Und darauf wird nicht reagiert und Mama erscheint nicht und mal erscheint sie vielleicht doch und mal nicht und mal kriege ich was und mal nicht oder es sind zu viele Welpen da und ich kriege nicht genug. Das sind so Erfahrungen, die am Anfang dafür sorgen können, dass so ein Unsicherheitsgefühl entsteht. Das hatten wir auch beim Thema Urvertrauen. Dieses, wie gehe ich in die Welt? Und das ist eben sehr davon abhängig, ob Mama dieses Bedürfnis oder diese Bedürfnisäußerung des Welpen beantworten kann. Und das eben nicht nur feinfühlig tut, sondern verlässlich tut. Also wenn ich jemanden brauche, ist jemand da. Und das sind dann Bindungserfahrungen, die der Welpe macht. Ganz am Anfang, insbesondere, ich sag jetzt mal, wenn man so durchschnittlich schauen würde, würde der Welpe vielleicht mit 4 Wochen das erste Mal die Wurfkiste verlassen. Einige tun das später, andere viel mehr tun das aber auch früher. Das kommt sehr auf die Veranlagung, auf die körperliche Entwicklung und so weiter an. Aber grundsätzlich ist der Welpe bis dahin vollkommen und absolut abhängig. Normalerweise wird dann irgendwann angefangen zuzufüttern und mit 6 Wochen werden die vielleicht nicht mehr gestillt oder gesäugt. Das sind aber alles so Zeitabläufe, die man nicht pauschalisieren kann, weil eben das von Wurf zu Wurf unterschiedlich ist, von Rasse zu Rasse etc. Aber grundsätzlich sind die ersten 4 Wochen absolute Abhängigkeit. Insbesondere, und das ist die was Bindung angeht, eine ganz, 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 ganz sensible Phase, die ersten 2 Wochen, weil oder die Zeit bis also Welpe Augen und Ohren öffnet, wo sich noch überhaupt nicht wirklich, außer über die Nase und über taktilen Kontakt, sich gar nicht orientiert werden kann. Das heißt, insbesondere in dieser Zeit ist eben ganz wichtig, dass auf das Attachment des Welpen, das Bonding der Mutter oder der anderen Person, die sich kümmert, erfolgt, damit da keine Unsicherheiten, keine Ängste, kein Unwohlsein, kein Gefühl von im Stich gelassen sein und von allein auf der Welt sein und kein Gefühl von nicht versorgt sein und in so einem Defizit eben wachsen zu müssen, entsteht. Und das ist etwas, das ist dann tatsächlich erst einmal, natürlich nicht nur die ersten 2 Wochen, sondern auch in den ersten Wochen entwickelt sich das, also ja, im Prinzip bis zur Abgabe des Welpen in das neue Zuhause, hat der eine Bindungserfahrung gemacht und hat daraus einen Bindungstypen entwickelt. Aus den Erfahrungen, die entstehen, entwickelt sich etwas, was eben dann sozusagen sehr, sehr prägend beziehungsweise sehr, sehr richtungsweisend für den Welpen sein kann. Weil daraus entsteht das Gefühl oder die Frage, mit welcher Erwartung gehe ich in meine weiteren Bindungen und Beziehungen, die ich so haben werde. Und grundsätzlich kann man eben sagen, dass ein Bindungsverhalten, also Attachment, löst ein Fürsorgeverhalten aus, Bonding, und daraus entstehen Bindungstypen. Und die prägen dann das Verhalten. Wie verhalte ich mich in weiteren Beziehungen? Und wenn wir uns jetzt damit beschäftigen werden, welche Bindungstypen es gibt, dann wird uns auch klar, wie sehr das Verhalten beeinflusst und dass wir vielleicht bei, ja nicht unbedingt erwachsenen Hunden, das auch, aber auch schon beim Junghund oder auch beim Welpen sehr viel mehr über den erfahren, als dass er, was weiß ich, ob der sehr lebhaft ist oder wenig lebhaft oder so, sondern wir können anhand des Verhaltens von Welpen und natürlich auch erwachsenen Hunden später darauf schließen, was für frühe Erfahrungen die gemacht haben. Und natürlich können wir die auch noch beeinflussen, diese Erfahrungen und diese Bindungsmuster, die dort entstanden sind. Aber das macht sehr viel, also das macht ja nicht Aufwand im Sinne von, ich muss da jetzt ganz viel Zeit investieren, die muss ich in meinen Hund sowieso investieren, das tun wir ja auch gerne, sondern ich muss dann mit sehr viel Bewusstheit daran gehen und mir sehr gut überlegen, was Hund braucht. Aber da kommen wir zum Schluss noch dazu. Erstmal schauen wir uns die Bindungstypen an. Also das, was wir uns alle wünschen, für Mensch, für Hund, für Schaf, für alle Lebewesen, ist die sichere Bindung. Das ist dann so, dass die Mutter wirklich verlässlich erkannt hat, was Welpe braucht und das gegeben hat. Darauf konnte sich Welpe verlassen. Und aus diesem Gefühl heraus, ich werde wahrgenommen und ich bin mit Fürsorge und Versorgung gesegnet, entsteht dann ein Gefühl, ich habe so eine Basis in meinem Leben, aus der ich mich heraustrauen kann und ein bisschen, weil ich ja darauf vertraue, wenn ich, ne, ich bin, also Mutter wird da sein, kann ich meine Umwelt, meinen Erfahrungsspielraum erweitern und ich habe so eine Art Basis, von der aus ich explorieren kann. Das heißt, ich habe meinen Kopf frei und habe den Mut, neue Erfahrungen zu machen. Und das merkt man dann schon, wenn Welpen sich von Mama wegtrauen, um neue Dinge zu erfahren, was weiß ich, Spielzeuge, die ihnen angeboten werden, Untergründe, die ihnen angeboten werden, Menschen, die man kennenlernen kann, natürlich auch die Interaktion mit den Geschwistern. Um sich das zuzutrauen, braucht es diese sichere Basis mit dem Gefühl, okay, Mama ist da und ich bin gut versorgt und ich bin gut angekommen und mein Leben ist sicher. Und wenn ich denn mal ein Problem habe, was weiß ich, ich habe mich auf den Hof getraut und da ist irgendwie eine Mülltonne umgefallen, weil es windig ist und ich erschrecke mich ganz furchtbar, dann kann ich zu Mama zurückrennen und die ist dann da und ich bin wieder sicher. Das ist dann der sichere Hafen. Also eine sichere Bindung ist gekennzeichnet durch eine sichere Basis und einen sicheren Hafen, in den zurückgekehrt werden kann. Und dann haben wir einen aufgeschlossenen Welpen, der bei Gefahr zurückkehrt. Und Die fühlen sich, auch wenn es mal erschreckend sein kann und wenn es mal herausfordernd sein kann, trotzdem gut in der Welt angekommen und willkommen und entwickeln ein gesundes Autonomiebedürfnis, nicht im Sinne von, ich will nichts von meiner Mutter, ich will nichts von meinen Geschwistern oder von meinem Menschen, der dann später für mich zuständig ist, sondern ich traue mich, Erfahrungen zu machen und ich bin neugierig und aufgeschlossen, zum Beispiel in der Welpengruppe mit anderen Welpen Kontakt aufzunehmen, mir Dinge anzugucken und ich vertraue darauf, dass ich immer willkommen bin bei meiner Bezugs- oder Bindungsperson. Und das ist etwas, was sehr, sehr schön ist, weil es ein schönes Gleichgewicht gibt zwischen einer gesunden Autonomie und einem Bindungsverhalten im Sinne von, ich brauche meinen Menschen und ich traue mir aber auch zu, eigene Erfahrungen zu machen. Und das ist sehr gesund und das ist sehr, sehr, ja, ich sage jetzt mal, da geht ein ganz hohes Sicherheitsgefühl einher. Und wenn wir uns zurückerinnern an Trauma und das Thema Resilienz oder Urvertrauen, dann ist die sichere Bindung ein wesentlicher Teil vom Urvertrauen und ein ganz, ganz wesentlicher Teil von Resilienz. Also wenn ich damit sozusagen aufwachsen darf, wenn das mein Bindungsmuster ist, dann ist es so, dass ich in einem hohen Gefühl der Sicherheit aufwachse und damit mehr Widerstandskräfte entwickeln kann, also Resilienz gegen traumatische Lebenserfahrungen. Das heißt, Welpen, die eine sichere Bindung haben und wo drumherum noch ganz viel anderes stimmt, wird es so sein, wenn denen etwas Schwieriges passiert, können sie das häufig besser verarbeiten, besser integrieren als Hunde, die eben vielleicht ein unsicheres Bindungsmuster haben, wozu wir gleich kommen. Und Welpen mit einer sicheren Bindung können sich im neuen Zuhause gut anpassen und schaffen es, Vertrauen aufzubauen. Und zwar nicht, weil sie ihre Mutter nicht vermissen, sondern weil sie das Gefühl haben, dass Beziehungsangebote und Bindungsangebote verheißungsvoll sind. In dem Sinne, dass man, wenn das bei Mama gut lief und bei dem Züchter der Züchterin gut lief und bei den anderen Hunden, den erwachsenen Hunden, die vielleicht noch mit in dem Zuhause sind, in dem sie aufgewachsen sind, dann wird es auch draußen passen. Dann wird es auch im neuen Zuhause passen. Und wenn ich dann einen Menschen kennenlerne, der dann eben auch für mich sorgt und auch meine Bedürfnisse erfüllt und mir aber auch Autonomie ermöglicht, dann kann ich diese sichere Bindung fortsetzen und transferieren auf meine neuen Beziehungen und Bindungen. Und als erwachsener Hund haben solche Hunde weniger Ängste, zum Beispiel beim Alleinbleiben. Die vertrauen darauf, dass der Mensch zurückkommt. Und die haben nicht das Gefühl, oh Gott, werde ich jetzt vielleicht alleine bleiben? Werde ich zurückbleiben? Ist mein Mensch wirklich wieder da irgendwann? Oder es sind Hunde, die sich eben auch zum Beispiel in der Welpenschule neue Erfahrungen zutrauen, die offen sind, um Lernprozesse zu machen, die eben diese gesunde Autonomie entwickeln im Sinne von, ich kann auch Eigenes entwickeln und ich kann auch eigene Erfahrungen machen, weil ich habe ja meine Basis und meinen Hafen und dahin kann ich jederzeit zurückkehren. Also das ist das, was wir uns wünschen würden, dass Hunde sichere Bindung haben. Oder sich eine Bindung entwickeln konnten. Und ich weiß, dass sehr viel im Umlauf ist, was gute Bindung angeht, stabile Bindung angeht, also so Begrifflichkeiten. Und ich weiß natürlich auch, was damit gemeint ist, dass eben letztendlich wird sich eben sichere Bindung gewünscht. Aber die Beschreibung im Sinne von gute Bindung finde ich schwierig, weil das so bewertend ist. Und die Begriffe sichere Bindung und dann eben auch die anderen Bindungsmuster, die ich euch noch erklären werde, das sind halt gängige Bezeichnungen, die mit Inhalt gefüllt sind, die sozusagen in der Wissenschaft gebräuchlich sind. Und deswegen spreche ich nicht von guter Bindung, sondern von sicherer Bindung, auch nicht von stabiler Bindung. Eine gute Bindung, wenn man davon spricht, ist wahrscheinlich am ehesten die gute Beziehung gemeint, im Sinne von einer stabilen Beziehung, die im Austausch steht, die sich weiterentwickelt, die miteinander wächst, die verlässlich ist und so weiter. Aber die Bindung, also dieses Grundvertrauen, dieses Grundmiteinandersein und diese Fürsorge etc., um die es bei der Bindung geht, die geht eben noch einen Schritt tiefer. Ich kann zu ganz vielen Lebewesen Beziehungen haben, zu denen ich aber keine Bindung habe. Bindung beinhaltet auch ein Zusammenleben, ein Miteinandersein, ein ja, sich wirklich sehr, sehr innig zu kennen und sehr viel zu wissen über das Gegenüber auf emotionaler Ebene, aber eben auch auf Verstandesebene zu erfassen, wie der andere so ist etc. Das gehört in die Bindung. Ich kann eine Beziehung auch mit Arbeitskollegen haben. Ich kann auch eine gute Beziehung mit Arbeitskollegen haben, aber mit denen habe ich eben einfach allein schon, weil wir uns nicht auf allen Ebenen kennen und weil wir nicht zusammen leben und weil wir nicht auf allen Ebenen mit unseren Bedürfnissen gegenseitig beschäftigt sind, ist das eben keine Bindung, sondern eine Beziehung. Und natürlich gibt es da gute Beziehungen und es gibt sicherlich auch toxische Beziehungen. Und das ist aber nicht mit der Bindung gemeint. Ja, dann kommen wir zum zweiten Bindungsmuster oder Bindungstypen. Und das ist das unsicher ambivalente Bindungsmuster. Und da erlebt ein Welpe, das ist bei Menschen natürlich genau das Gleiche, die Mutter als unsichere Basis, aber sicherer Hafen. Das heißt, wenn ich mich von Mutter entferne, wenn ich exploriere, dann kann es sein, dass sie dann weg ist oder ich habe nicht das Gefühl, dass sie mich unterstützt. Oder was wir sehr häufig haben ist, und das erlebt man sowohl bei Hunden als natürlich auch bei Menschen, aber ich kenne das auch von Schafen, dass die Versorgerinnen, die Fürsorgerinnen, also die Mutter sehr unsicher ist und sehr viel Sorge um das, den Welpen, das Kind, das Lamm, was auch immer hat, und sozusagen wenig zulässt, dass das kleine Lebewesen sich entfernt und eigene Erfahrungen macht. Wahrscheinlich einer liebevollen Unsicherheit heraus, dass man eben die Sorge hat, dass etwas schiefgehen könnte, dass etwas passieren könnte etc. Und das werden dann aber unsicher ambivalent gebundene Lebewesen, weil sie sich nicht wegtrauen. Die wissen, ich kann jederzeit zurückkommen, Mama ist immer für mich da, aber ich traue mich gar nicht erst weg. Wenn man das auf Kinder übersetzt, dann sind das so Kinder zum Beispiel, die sich ganz, ganz, ganz schwer damit tun, im Kindergarten zum Beispiel einzugewöhnen. Ein sicher gebundenes Kind ist sicherlich auch erstmal so, dass es sagt, oh Gott, Mama ist weg, das ist ja fürchterlich, wird sich dann aber schnell den anderen Kindern zuwenden und da einen tollen Tag erleben und abends begeistert erzählen, was es alles erlebt hat. Und unsicher ambivalent gebundene Kinder und Hunde sind so, dass sie sich ganz schwer lösen können von der Mutter oder von der Bezugsperson oder der Bindungsperson, später eben der Mensch, weil die Angst vor Verlust so groß ist und das Zutrauen in die eigene Autonomie ganz, ganz gering ist. Die fühlen sich sehr schnell alleingelassen und haben wirklich Probleme, sich anzupassen. Und wenn diese Welpen im neuen Zuhause landen, dann hängen sie sich meist an eine Person und sind so die kleinen Kontrollettis. Und weil sie nicht gelernt haben, dass sie auch eigene Autonomie entwickeln können, dass sie das auch schaffen können, für sich Exploration, also neue Erfahrungen zu erschließen und dann zurückzukehren. Sie trauen sich eben nicht weg. Entweder weil ihnen vermittelt wurde, lass es lieber, es ist gefährlich, du schaffst es nicht. Oder eben weil die Erfahrung nicht stetig war, weil es mal so und mal so war. Mal hat, was weiß ich, die Hundemama die Welpen spielen lassen und ermutigt und mal hat sie es eben abgebrochen und die sozusagen zu sich genötigt. Und diese gesunde Autonomie, die hat sich nicht entwickeln können. Und das sind dann Hunde, die auch als Erwachsene und häufig Ängste beim Alleinbleiben haben. Sie vertrauen nicht darauf, dass ihr Mensch zurückkommt. Sie haben nicht dieses Gefühl, allein bestehen zu können. Und das ist so, ich sag mal, wenn wir an Welpen denken, dann ist es natürlich ganz, ich sag jetzt mal, und das ist nicht doof gemeint, das ist natürlich super praktisch, wenn ich einen Welpen habe, der sich eigentlich nicht wirklich weit weg von mir bewegt und auch mein Hund später immer eine ganz nahe Distanz zu mir hält. Das hat aber nichts mit guter Bindung zu tun, sondern das ist unsicher ambivalent. Das ist die Verlustangst, die hält und bindet. Nicht der pure Wille, nicht die Entscheidung, nicht das, ach, ich bin jetzt gerne bei dir, sondern, oh, ich muss bei dir sein, weil sonst könnte ich dich verlieren, das wäre ganz furchtbar. Oder ich könnte mich in Gefahr begeben und dann bin ich allein und ich kann das nicht bewältigen, etc. Das ist natürlich etwas, was praktisch für den Menschen ist, wenn der Hund nicht weit weggeht. Aber es heißt eben auch, dass mein Hund eigentlich sich oft verlassen fühlt oder sich schnell allein gelassen fühlt und das Gefühl hat, okay, ich muss Kontakt halten, weil sonst könnte ich einen Verlust erleiden. Sowas kann natürlich auch passieren, zum Beispiel, wenn Hundemammis zwar da sind, die Welpen noch versorgen, aber sehr wenig Zeit bei denen verbringen. Also wenn zum Beispiel, ich sage jetzt mal, ein Arbeitshund dann noch 2-3 Mal am Tag irgendwie zum Säugen der Welpen geschickt wird und ansonsten irgendwie wieder draußen auf dem Hof ist. Oder vielleicht auch eine Mama, die gar nicht, also gar nicht so viel Zeit mit ihren Welpen verbringen möchte, die zwar irgendwie versorgt, aber eben nicht ständig da ist und nicht, die Welpen haben keinen Zugriff und bleiben sozusagen zurück. Das wird sicherlich so sein, dass diese Verlustangst dann damit sehr genährt wird. Entschuldigung. Dann kommen wir zum dritten Bindungsmuster. Das ist das unsicher vermeidende Bindungsmuster. Also wir haben 2 unsichere Bindungsmuster. Einmal ambivalent, das habe ich eben beschrieben. Und jetzt kommen wir zum vermeidenden Bindungsmuster. Da haben die Hunde die Mutter zwar als sichere Basis. Die ist dann wirklich da und es, ne, entschwindet auch nicht, wie der Hund, der eben seine Welpen dann mal nicht mehr betreut. Die ist so, dass sie eben nicht die Welpen begleitet, also auf Abstand begleitet bei der Exploration, bei den Erfahrungen, die sie sammeln. Und das heißt, das sind dann Hunde, die, wenn sie draußen auf dem Hof sind, Mama ist nicht dabei und da fällt eben diese Mülltonne um, die gar nicht wissen, wo sie hin sollen, die irgendwie kopflos in die Gegend rennen, weil sie nicht das Gefühl haben, dass sie Zuflucht und Trost und Rückhalt bekommen. Und diese Welpen sind früh sehr, sehr selbstständig, weil sie gar nicht darauf hoffen, unterstützt zu werden. Das heißt, da fehlt der Hafen. Und solche Hunde fühlen sich eben auch in der Welt häufig auf sich gestellt und sie scheinen sehr, sehr selbstständig zu sein. Also nun, der Klassiker ist, kommen schlicht und ergreifend gar nicht, wenn man sie ruft, weil sie gar nicht erwarten, dass ihnen dort Gutes begegnen könnte. Sie erwarten nicht, den guten Hafen zu finden. Und die haben dann nicht ein gesundes Autonomiebedürfnis entwickelt, was sich die Waage hält mit dem Bindungsbedürfnis. Oder das, sondern das ist ein toxisches Autonomiebedürfnis. Das ist eben zu viel ich allein auf mich gestellt. Und das ist auch so, dass solche Welpen sich im neuen Zuhause nur schwer anpassen können. Und sie scheinen sich auch wenig für die Bezugsperson zu interessieren. Betonung auf scheinen. Das heißt ja nicht, dass es dem Welpen komplett egal ist. Aber er zeigt es nicht, weil er nicht mit Reaktion und Antwort rechnet. Und natürlich dürfen solche Welpen lernen, dass sie sehr wohl eine sichere Bindungsperson haben, die eben immer da ist und die auch da bleibt und die den Welpen auch willkommen heißt, wenn er auch mal was Komisches gemacht hat. Wo klar ist, okay, ich möchte eigentlich nicht, dass du mein Sofa anfrisst, aber wenn du zu mir zurückkommst, also ich liebe dich trotzdem, du bist trotzdem willkommen bei mir und ich sage dir in dem Moment, wo du das Sofa anfrisst, sage ich nein oder was auch immer und kennzeichnet, dass ich das nicht gut finde, aber trotzdem spürt mein Welpe, dass ich ihn sofort wieder liebe oder lieb habe oder ihn willkommen heiße und der immer einen Hafen bei mir hat. Und das sind dann erwachsene Hunde, die sehr häufig scheinbar völlig problemlos allein sein können. Und wenn man dann aber eine Kamera aufstellt, merkt man, dass die vielleicht ein bisschen angespannt sind. Und aber die das nicht zeigen, die das nicht adressieren, die das nicht mitteilen, wie es ihnen geht. Und das ist etwas, was häufig, ich sage jetzt mal, ein stilleres Muster ist, weil es weniger auffällt als dieses unsichere ambivalente Bindungsmuster, wo der Welpe, was weiß ich, Zeta und Mordio schreit, wenn man weggeht. Hier scheint es so, das sind dann auch so Hunde, die, wenn man dann wiederkommt, einen nicht wirklich begrüßen oder so ein bisschen, ja, fast ein bisschen gelangweilt wirken oder dann plötzlich irgendwie sich auf den Kauartikel stürzen, den sie vorher aus Anspannung nicht essen konnten. Plötzlich essen sie dann oder trinken ganz viel, aber sie nehmen wenig Kontakt auf. Das heißt, dass sie nicht erwarten, dass sie wieder willkommen geheißen werden. Und das ist etwas, es ist unauffälliger, aber in der Konsequenz ist es halt auch so, dass der Hund ein Alleinsein empfindet. Genauso wie die unsicher Ambivalenten sich in der Welt schnell alleingelassen fühlen und fürchten, alleingelassen zu werden, hat der unsicher vermeidende Hund grundsätzlich das Gefühl, eher allein zu sein und für sich selber sorgen zu müssen. Also mit einer toxischen Autonomie. So, und dann kommen wir zum letzten Bindungsmuster, dem vierten. Das ist das desorganisierte Bindungsmuster. Und da ist die Mutter weder sichere Basis noch sicherer Hafen. Das heißt, das ist so, dass da vielleicht viel, viel körperliche und geistige und seelische Abwesenheit der Mutter ist. Das sind häufig überforderte Mütter, die entweder vielleicht zu jung, zu unerfahren, zu unsicher, in jeglicher Form auf verschiedensten Ebenen überfordert sind und die den Welpen eben keine verlässliche Versorgung anbieten, sondern das ist sehr, sehr schwankend und wechselnd. Und bei Menschen ist das so, dass das häufig Kinder sind, die ein desorganisiertes Bindungsmuster aufweisen, wo die Eltern zum Beispiel mit Drogenkonsum zu tun hatten oder mit schweren psychischen Erkrankungen, die ihnen eben nicht ermöglichen, sich kontinuierlich verlässlich zu kümmern. Und daraus wird dann sehr häufig aus dem desorganisierten Bindungsmuster können sich Persönlichkeitsstörungen zum Beispiel wie die Borderline-Störung entwickeln oder dissoziative Identitätsstörung und so weiter oder narzisstische Persönlichkeitsstörung etc. etc. Da liegt meist ein desorganisiertes Bindungsmuster zugrunde. Und das ist, da kommen wir dann wieder zu unserem Thema Trauma, was wir schon hatten im vorletzten Podcast, das gehört dann tatsächlich zu Bindungs- und Entwicklungstraumata. Also wenn ich keine zuverlässige Versorgung und Fürsorge bekomme, sondern das immer mal so ist und mal so, mal komplette Ablehnung, mal übermäßige Zuneigung, also sozusagen Welpe oder Kind kein konstantes Gefühl für ihre Bindungsperson entwickeln können, dann bleibt da ein Misstrauen und dann bleibt das Bindungsangebot oder die Fürsorge das Angebot annehmend, aber immer wissend, dass das morgen schon wieder vorbei sein kann, weil das Bonding eben der erwachsenen Person nicht zuverlässig da ist. Und es ist mal so und es ist mal so. Mal ist der Hafen da, mal ist die Basis da, mal ist gar nichts da. Überwiegend gar nichts. Ich kann mich nicht verlassen auf etwas. Und das Gemeine ist halt, das gibt eben dann ein Bindungs- und ein Entwicklungstrauma. Und da das so früh erfolgt, so ganz, ganz, ganz früh im Leben, wo es so wichtig wäre, dass jemand konstant da ist, hat das natürlich massive Auswirkungen auf die ganze Persönlichkeitsentwicklung. Und ich kann jetzt gar nicht genau sagen, ob ich solche Hunde kenne. Ich kenne sicherlich solche Hunde. Es ist aber so, dass Hunde zum Glück tatsächlich entwicklungsfähiger sind, was so Bindungsmuster angeht, als wir Menschen. Ich glaube, dass tatsächlich daran liegt, dass Hunde von Anfang an im Normalfall ja mit gleichaltrigen Geschwistern aufwachsen und dadurch ganz vielleicht keine erwachsenen Bindungspersonen um sich haben. Das ist vielleicht ein bisschen weniger. Aber natürlich ganz viel Beziehungserfahrung machen, schon zu Anfang ihres Lebens. Und ich glaube, dass wenn Hunde ein desorganisiertes Bindungsmuster haben, aber bei einem liebevollen und sehr verlässlichen Menschen aufwachsen bzw. leben dürfen, dass die noch einiges lernen können. Aber es ist trotzdem eine ganz komplexe Traumatisierung, die integriert werden müsste. Und bei Menschen ist es häufig so, dass es ganz wenig konstante, durchgängige, verlässliche Beziehungen von Menschen mit desorganisierten Bindungsmustern gibt, weil die eben kein Vertrauen in eine Beziehung investieren können, weil sie immer wieder damit rechnen, zurückgewiesen zu werden, weil sie immer wieder das Gefühl haben, das ist doch nur vorgeschoben und morgen magst du mich nicht mehr und du unterstützt mich nicht wirklich und ich vertraue dir einfach nicht. Und wenn ich dir sage, dass ich dich gerne habe oder dir das zeige, dann werde ich garantiert zurückgewiesen. Also jedes Brauchen des anderen und jedes sich öffnen, also konstante Öffnen für eine andere Person ist eben immer wieder mit Ängsten und Angst vor Zurückweisung, Angst vor Abbruch, Angst vor vielleicht sogar vor Strafe etc. Gekennzeichnet. Und es gibt für die Borderline-Störung so ein Ich hasse dich, verlass mich nicht, ist so ein Ausdruck, der da ganz gut zupasst. Und der ist eigentlich so, der beschreibt sehr extrem, wie man sich desorganisierte Bindungsmuster vielleicht vorstellen kann. Da ist so das Bedürfnis, aber nicht das Vertrauen, dieses Bedürfnis wirklich konstant ausleben und beantwortet zu bekommen. Und ja, wenn wir das bei Hunden vorfinden, dann ist das sehr anspruchsvoll und ich denke, dass man da sehr viel Erfahrung braucht und sehr viel eigene Stabilität, um damit umzugehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sehr viele Hunde das gar nicht überleben, weil Hund mindestens so wie wir Menschen darauf angewiesen ist, soziale Beziehungen zu haben. Und wenn die nicht konstant sein können, dann sind das eben eventuell Hunde, die wirklich, wirklich so traumatisiert sind, dass sie schwer in eine Beziehung auch zu einem Menschen kommen können. Da braucht es sozusagen den Menschen als echten Therapeuten für den Hund. Was dann voraussetzt, dass wir selber, auch wir haben ja unsere Bindungsmuster eventuell eine oder hoffentlich eine sichere Bindung haben, um sozusagen eine stabile Basis und ein stabiler Hafen sein zu können und dem Hund sozusagen zu ermöglichen, diese Erfahrungen nachzuholen. Und es ist nicht so, dass jeder immer nur für alle ein Bindungsmuster parat hat. Es kann sehr gut sein, dass ein Hund im Verlauf seines Lebens erst ein unsicher ambivalentes Bindungsmuster entwickelt hat, aber im Rahmen der Beziehung zu seinem Menschen ein sicheres Bindungsmuster entwickelt. Die Tendenz aber, wie man in neue Beziehungen geht, also mit welchem Bindungsangebot oder mit welcher Bindungserwartung ein Hund in eine neue Beziehung geht, das orientiert sich wieder an den alten Beziehungen. Und es muss schon sehr viel sichere Bindung zu Menschen, anderen Hunden und so weiter da sein, um diese Grundhaltung grundsätzlich zu verändern. Aber es ist nicht so, dass es nicht passiert. Und es gibt auch Hunde und sicherlich auch Menschen, die bei bestimmten Menschen in einer zum Beispiel partnerschaftlichen Beziehung sich eher unsicher ambivalent verhalten, weil sie da sozusagen das, was sie mit der ersten Bezugsperson erlebt haben oder der ersten Bindungsperson erlebt haben, auf diese eine partnerschaftliche Beziehung transferieren und ansonsten eher unsicher vermeidend reagieren, weil sie aus der Außenwelt und von anderen Beziehungen gar keine Sicherheit erwarten und die ablehnen. Gar keine Enge und Nähe und Beziehung erwarten. Grundsätzlich haben wir die vier Typen: sichere Bindung, unsicher ambivalentes Bindungsmuster, unsicher vermeidendes Bindungsmuster, desorganisiertes Bindungsmuster. Und was wir daran immer kennzeichnend sagen können, ist, wie viel gesunde Autonomie wird innerhalb dieser Bindungsbeziehung entwickelt und wie viel also Attachment wird entwickelt. Und das ist eben mal zu einen, mal zur anderen Seite verkehrt oder sehr instabil wie in der desorganisierten Bindung. Und wenn wir, und das ist, glaube ich, unser aller Wunsch, wenn wir uns daran machen, unserem Hund mehr sichere Bindung zu ermöglichen, dann können wir uns fragen, was wir tun können, um das für unsere Hunde herzustellen. Grundsätzlich ist uns ja klar, dass es dabei ganz viel um Bedürfniserfüllung geht. Und da ist der erste Punkt das sogenannte Reparenting. Wenn mein Hund am Anfang Defiziterfahrungen gemacht haben, es also irgendwie einen Mangel gab, Mangel an Basis, Mangel an Hafen, Mangel an Bedürfnisse erkennen, Mangel an Zuwendung, Fürsorge, Versorgung, was auch immer, dann wird im Reparenting, Neudeutsch, Zurückeltern sozusagen, also das nachholen, was die Eltern eigentlich hätten geben dürfen, können, sollen, müssen, da werde ich dann dem Hund anbieten, wenn ich so einen Welpen bekomme, der zum Beispiel unsicher ambivalent gebunden ist, der sich also nicht weggetraut hat, der ist dann wirklich erstmal nicht allein. Ich lasse die nicht allein. Ich darf ihm nicht sozusagen, wenn er darunter gelitten hat, dass die Mutter zum Beispiel nicht die ganze Zeit da war und deswegen die Basis nicht da war, dann lasse ich den nicht allein. Der wird bei mir nicht erstmal nicht allein bleiben. Das wird er in viel, viel, viel kleineren Schritten lernen müssen oder lernen dürfen, als vielleicht ein Welpe mit einem sicheren Bindungsmuster, der sagt, naja gut, okay, wird schon wiederkommen. Also die Welpen sind erstmal nicht allein. Die Bedürfnisse meines Hundes, will der jetzt allein sein? Möchte der jetzt Spannung abbauen? Will der jetzt eigentlich spielen? Will der kuscheln? Braucht er Ruhe etc.? Das zu erkennen und dann zu erfüllen, ist erstmal anstrengend, weil ich muss diesen Hund ja erstmal kennenlernen. Ich muss erstmal ein Gefühl dafür bekommen, was meint er denn gerade? Was sind denn seine Bedürfnisse? Und da muss ich sicherlich ein bisschen ausprobieren, bis ich dahin komme, dass ich sagen kann, okay, das und das und das wäre jetzt wichtig für meinen Hund. Und was ganz wichtig im Reparenting ist, es gibt kein Bewerten oder Abwerten. Das heißt, selbst wenn ich die Idee habe, mein Hund soll irgendwann alleine bleiben können und er kann es jetzt aber gerade nicht, dann wird es nicht abgewertet, sondern es ist Teil dessen, dass wir sozusagen das, was gefehlt hat, nachnähren, nacherleben lassen, nachfühlen lassen im Reparenting. Und wir bewerten das nicht, da kann er immer noch nicht alleine bleiben. Oder da muss er jetzt noch mal, oder ich muss ihm jetzt aber das Futter wegnehmen können. Wenn mein Welpe am Anfang seines Lebens erfahren hat, dass es auch zu wenig Futter gab. Oder ich kenne auch einen Fall, wo dann die Mutter den Welpen das Essen weggefressen hat. Der wird natürlich, dann ist nicht meine erste Intention, dass der mich seinen Kauartikel wegnehmen lässt. Sondern ich werde dann eher sagen, okay, natürlich kannst du den haben. Natürlich bist du hier sicher. Natürlich gibt es genug Versorgung. Und ich sorge dafür, dass du aus deiner Spannung kommst. Ich sorge dafür, dass du vielleicht auch erstmal ganz alleine und ich bin weit weg, damit du dich sicher fühlst beim Fressen etc. Ich gucke, dass keine Bedrohung stattfindet. Ich gucke, dass es sich absolut sicher anfühlt und ich erfülle die Bedürfnisse, soweit ich das irgendwie kann. Das Gemeine ist eben, diese Bedürfnisse erst einmal zu erkennen, damit ich sie erfüllen kann. Das muss man sicherlich erstmal lernen. Und da kann ich dann auch, wie so oft, nur empfehlen, mir eventuell Unterstützung zu holen, wenn ich da so ein bisschen wieder vom Berg stehe und sage, braucht ihr das jetzt oder will der das jetzt? Ist das das Bedürfnis oder ist das das Bedürfnis? Was braucht dieser Hund jetzt? Und wenn wir uns dann zum Beispiel die Welpengruppen vorstellen, dann ist es eben auch so, dass der kleine Hund natürlich nicht mit anderen Hunden spielen muss, sondern er darf und er darf sich das erstmal vom Schoß angucken und er darf sich auch zu mir flüchten. Ne, sicherer Hafen bin ich dann eben auch, wenn da eine Erfahrung mit einem anderen Welpen droht oder meinem Hund einfach nur zu herausfordernd ist, dann darf der natürlich zu mir zurückkommen, jederzeit und sofort. Und natürlich würde ich schon in der Kontaktaufnahme immer meine Hand mal dazwischen halten, um zu sagen, okay, du darfst gerne dort Kontakt ausprobieren und darfst natürlich gerne spielen, aber ich bin dabei und wenn du das dich nicht mehr traust, dann bist du hier immer willkommen und gut aufgehoben. Das kann bedeuten, dass wenn ich so einen Welpen bekomme, und das braucht sicherlich auch eine Zeit, bis der sich dann so entwickelt, dass er sich mehr zutraut, dass auch das Alleinebleiben irgendwie leichter wird und so weiter. Oder ich weiß noch, meine Ritschbeckhündin, da konnte ich am Anfang nicht mal duschen gehen, die musste mit ins Badezimmer. Oder ich habe wirklich gewartet, bis die eingeschlafen ist und habe mich dann davon geschlichen und war dann aber mit einem Ohr immer aus der Dusche, damit ich mitbekam, ob die mich brauchte. Und wir haben eine, glaube ich, sehr sichere Bindung entwickelt. Mit der kamen sie aber nicht. Die Welpen sind relativ früh von der Mutter getrennt worden, sind dann als Welpengruppe zusammengeblieben. Aber die Mutter war halt schon relativ flott aus der Versorgung raus und aus der Fürsorge vor allen Dingen raus. Und meine Hündin brauchte mich sehr im Reparenting, sehr, sehr anwesend, sehr präsent. Die habe ich, und das war ein schweres Ritschbeck-Mädchen, die habe ich ziemlich lange rumgeschleppt. Busfahren war immer auf dem Schoß und all solche Geschichten. Aber es hat sich wahnsinnig gelohnt. Und ich habe natürlich mir das erstmal viel lockerer vorgestellt. Und so war es nun mal nicht. Ist in Ordnung. Und unsere kleine Ava hat auch Zeta und Mordio geschrien, wenn wir uns von ihr entfernt haben. Das war, also die konnte kein, also unsicher ambivalent gebunden, konnte Abstand zu uns nicht aushalten. Das heißt, sie musste mit. Heute würde sie sich bedanken und würde sagen, seid ihr irre, ich will nicht mit. Aber was sie jetzt noch hat, ist Eifersucht auf die anderen Hunde, aber sie vertraut. Und das ist etwas, das braucht. Und was genau wie bei den Hundeeltern wichtig bei uns ist, wenn wir sozusagen die Bedürfniserfüllung nachholen wollen, ist, dass es eben ganz genauso verlässlich ist. Und ich kann, wie schon so oft, immer nur sagen, wenn es euch an einem Tag nicht möglich ist, dann, was weiß ich, den großen Ausflug, die große Party, ein tolles Reizintegrationstraining, irgendwie den Restaurantbesuch mit Hund zu üben, mit dem Welpen, den ihr vielleicht habt, oder auch mit einem älteren Hund, dann tut es nicht. Dann macht wenig, so wenig, wie es eben für euch dann, ne, was ihr leisten könnt, aber tut das verlässlich. Ich sage jetzt mal, wenn man so 98% seinen Hund, der Angst vor Kontakt mit anderen Hunden hat, schützt und an einem Tag sagt so, nee, jetzt lasse ich die doch mal auf der Hundewiese rennen, weil ich habe einfach, mir geht es nicht gut, ich habe wenig Zeit, mein Hund sollte sich irgendwie ausagieren und ich mache dann eben noch Leine ab und guck mal, was passiert und mein Hund merkt so, okay, jetzt werde ich hier doch wieder irgendwo hingeschickt, wo ich nicht sein will oder ich bin mit meinem Welpen in der Welpengruppe und es ist so, dass mein Hund eigentlich noch sehr schüchtern ist und erstmal ein bisschen gucken möchte
Und ich, ne, und vielleicht spricht mich auch immer jemand an, können die nicht mal spielen, lass die noch mal los, schick die noch mal hin da. Und ich bin, hab die selber die Resilienz an diesem Tag nicht zu sagen, nee, die darf gucken, das dauert noch. Und ich sage dann, naja, gut. Und dann mein Hund wird dann übergebügelt, dann bin ich nicht verlässlich. Und das heißt ja nicht, dass die anderen Hunde das blöde meinen. Es kommt halt drauf an, wie es bei meinem Hund ankommt. Und dieses Hund wachsen zu lassen und da zu sein, wenn Bedarf da ist, also viel wie nötig, so wenig wie möglich. Wir wollen ja auch Autonomie entwickeln, sich entwickeln lassen, aber eben verlässlich da zu sein. Und wenn ich das nicht kann, dann tue ich es nicht. Nicht an dem Tag, dann schiebe ich. So, dieses, es ist so eine emotionale Fürsorge. Dieses, du kannst immer zu mir, also wirklich immer zu mir kommen. Und ich habe oft das Gefühl, also ich muss immer noch ein bisschen schauen, auch bei mir. Klein Lüß ist morgens sehr aufgedreht zum Beispiel und ist dann irgendwie so, dass sie dann, wenn ich am Tisch sitze und irgendwie was lese oder sowas, dass sie dann noch rangedüst kommt und unbedingt, was weiß ich, hier auf den Schoß klettern will, hier den Arm lecken will, auffordern will, dass man jetzt mal das Futter vorbereitet oder. Das sind so Dinge, die sie mal so, ich will nicht sagen abspielt, aber die sie anbietet. Und es gibt die Momente, wo sie mich mit ihren kleinen Kulleräuglein anguckt und ich sehe, jetzt ist das nicht, ich will hier Beschäftigung, achte auf mich, worauf sie natürlich auch ein Recht hat, aber eben nicht 24 Stunden am Tag, sondern dann ist es, ich brauche dich jetzt. Dann merke ich, dass sie wirklich, dann kriegt sie so Kulleraugen und ich schmelze natürlich dahin, aber selbst wenn ich das nicht täte, ich wüsste, jetzt braucht sie Fürsorge und das heißt, dann kriegt sie eine Kraulung, dann kriegt sie die Zeit, die sie da in dem Augenblick braucht, weil es dann eben von innen kommt. Das ist nicht, hallo, Party jetzt, ich will das so, sondern es ist so, hey, ich brauche dich. Und natürlich darf sie das haben, ganz klar. Die ist jetzt ein Jahr alt und alle meine Hunde brauchen immer mal Fürsorge und sie braucht sie eben vielleicht einmal mehr am Tag oder zweimal. Aber das ist auch völlig in Ordnung und es darf wachsen. Und was ich ganz wichtig finde, wenn wir unseren Hunden, unsere Hunde unterstützen wollen, indem, also zu einem, sagen wir mal, überwiegend sicheren Bindung, dann braucht es eben dieses Gefühl in der Bindung und in der Beziehung zu uns, dass sie absolut sicher sind. Und das heißt, dass wir eben auch, insbesondere in dieser Zeit, wenn wir sozusagen Dinge nachholen wollen, die bei, also in der Anfangszeit des Hundelebens nicht passiert sind, dann braucht es, um diese Sicherheit zu geben, um dieses zu erreichen, dass der Hund so das Gefühl hat, okay, ich bin einfach gut aufgehoben. Alles ist, ne, ich komme in so eine innere, in so einen inneren Frieden sozusagen und in ein Vertrauen und ich erkenne die Verlässlichkeit meines Menschen und so weiter, dann brauche ich zum Beispiel bei Begegnungen, bei Kontakt, bei Besuch, beim Umgang mit Futter und Ressourcen brauche ich eine gewisse Struktur und brauche ich vielleicht auch Rituale oder Routinen, in denen mein Hund das Gefühl hat, okay, so geht das und das findet immer so statt, darauf kann ich mich verlassen. Mein Mensch gewährt, dass ich mich insgesamt in meinem Leben sicher fühlen kann. Und das ist so, das soll nicht starr sein und es soll auch nicht so sein, dass ich jetzt für immer damit beschäftigt bin, ständig zu gucken, was braucht mein Hund gerade, was braucht mein Hund gerade, was braucht mein Hund gerade. Also man wächst da rein, man kriegt einen Blick dafür, genauso wie ich bei Luz sehe, ob sie jetzt Kontakt braucht, im Sinne von, ich wende mich ihr zu und sie braucht Fürsorge oder will sie Aufmerksamkeit und sagt, hallo, ich langweile mich, ich will jetzt hier eine Party. Das lernt man. Und dann ist dieser Aufwand oder diese Intensität, in der man die Dinge am Anfang tut, wird weniger. Und natürlich nimmt man sich ein bisschen in seinen eigenen Bedürfnissen zurück, aber wir haben einen Hund zu uns genommen, der ein Recht darauf hat, gut in unser Leben zu kommen, in unser gemeinsames. Und dann ist es völlig klar, dass ich meine Bedürfnisse zurücknehme. Und man wird ja miteinander wachsen. Und es wird mehr Verlässlichkeit und Vertrauen entstehen. Es wird mehr Sicherheit entstehen. Und dann komme ich auch wieder mehr drin vor. Und wenn wir es dann, ne, wenn unser Hund erwachsen ist und ich bin erwachsen, dann haben wir irgendwann miteinander eine Bindung, wo jeder mal Basis und Hafen für den anderen ist, wo man sich anlehnen kann an seinen Hund, wenn man das braucht. Also ich habe immer mal wieder das Gefühl, dass ich mich mal zu meinen Hunden setze, weil die finden das okay und die finden das schön, aber weil ich das brauche und weil ich merke so, ich brauche jetzt auch mal einen Hafen, in den ich gerade einlaufen kann, um so ein bisschen was loszulassen oder so. Und das können meine erwachsenen Hunde tragen. Luis kann das noch nicht und das ist okay. Aber wenn ich mich dann zu Jem in die Kutte setze und sie so an mich rankuschelt, dann ist das gar nicht so ein Kampfkuscheln, sondern wir sitzen einfach so beieinander und geben uns halt gegenseitig Nähe. Und ich habe das Gefühl, da ist viel auch von mir aus Anlehnung dabei. Und das ist dann eben erwachsene Bindung. Da geht es nicht mehr nur Welpe macht Attachment und Hundemama oder Mensch macht Bonding, sondern das wechselt. Jeder kann mal attachen sozusagen und jeder kann mal bonden. Und das finde ich ganz wesentlich, dass wir, setzt aber voraus, dass wir zulassen, dass unsere Hunde einen erwachsen werden und sicher werden und souverän werden und Erfahrungen machen und damit sie das, was wir vielleicht dann mal von denen brauchen, an Stütze, damit sie das auch geben können. Das kann ich natürlich nur, wenn ich mich selber stabil fühle. Und deswegen muss unser Hund sich auch stabil fühlen dürfen und erwachsen sein dürfen. Das heißt ja nicht, dass sie eine Familie gründen, aber nur erwachsen werden dürfen und in seine eigene Stärke kommen, in seine Kompetenzen kommen, damit er das in einer Erwachsenenbindung auch leisten kann und geben mag. Und viele Hunde geben viel mehr, als es ihnen eigentlich gut tun würde, aus einer Rolle, die das eigentlich nicht hergeben würde, dass sie auch der bondende Part sind sozusagen. Sie tun das, weil sie ja uns lieben, weil sie so sind, wie sie sind, weil sie in Beziehungen unglaublich viel investieren. Aber es ist schön, wenn wir sie dahin begleiten können, dass sie das auch leisten können, dass sie das halten können und dass sie eben auch ein erwachsener Teil sein dürfen in einer Beziehung. Und es gibt ganz klare Grenzen, das wissen wir ja. Sicherheit und Gesundheit sind unser Job. Da sind wir für zuständig, aber Hunde dürfen in anderen Bereichen eben auch erwachsen sein und dürfen uns auch Bonding anbieten. Dieses Thema ist riesengroß und ich freue mich, dass ich in ein paar Wochen mit meiner lieben Kollegin und Freundin Bettina Mutschler darüber nochmal sprechen darf. Die hat ein wunderbares Buch zum Thema Bindung geschrieben und diverse Bücher über tiergestützte Interventionen etc. Und wir werden uns ein bisschen über ihre Sichtweise und ihre bindungsgeleitete Hundeerziehung unterhalten. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und jetzt würde ich euch erstmal noch gerne etwas mitgeben. Ich hatte eingangs schon von der Basisausbildung, der Kynagogik-Basisausbildung gesprochen. Das ist unsere Online-Ausbildung für all die Menschen, die zum Beispiel ganz regelmäßig den Podcast hören und sagen, das ist alles schon ganz schön spannend, aber ich will da noch tiefer rein. Ich möchte noch mehr darüber wissen, zum Beispiel über das Thema Bindung. Das wird dann da einen 6 Stunden langen Vortrag geben, den man sich jederzeit wieder angucken kann. Also es sind in dieser Kynagogik-Basisausbildung 12 Online-Seminare à 6 Stunden und es gibt Live-Q&A-Sessions, damit ihr dann auch nachfragen könnt. Und das Schöne daran ist, dass ich halt durch die Aufzeichnung mir jederzeit alles immer nochmal angucken kann. Die Vorträge sind wirklich umfangreich und lang und gehen natürlich sehr tief. Also wenn man jetzt 6 Stunden über Bindung spricht, dann ist das schon eine gewisse Tiefe. Und ihr habt dann aber die Möglichkeit, Nachfragen zu stellen. Und falls du dazu noch mehr Infos haben möchtest und es dich interessiert, um das, was du in diesen Podcasts hörst, vielleicht noch zu vertiefen, noch genauer zu erfragen, nochmal genau auf verschiedene Themen gucken möchtest, auch in Bezug auf deinen Hund und eure Geschichte, dann findest du alle Infos dazu auf unserer Website www.kynagogik.de. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn und teile ihn gern mit deinen Hundefreundinnen. Empfehle uns weiter und lass uns ein Feedback oder Like da. Du findest ihn überall dort, wo man Podcasts hören kann. Bis zum nächsten Mal, deine Karin.
Was Hunde wirklich brauchen, der Kynagogik-Podcast mit Karin Jansen.